Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Nachhaltigkeit ist ein Schwerpunktthema in unserer Sendung heute. Zum einen dreht es sich konkret um nachhaltiges Leben. Auf Helgoland haben Fachleute und Politiker im Rahmen der ersten deutschen Inselkonferenz über klimaneutrales Leben auf dem Meer sozusagen diskutiert. Herausgekommen sind einige klare Forderungen, aber keine gemeinsame Erklärung. Unser Reporter schildert gleich die Einzelheiten. Um Nachhaltigkeit dreht sich auch die Debatte ums Bienensterben in Bayern oder besser gesagt die Frage, wie dies unterbunden werden soll in Zukunft. Wir blicken gleich auf die Ergebnisse des letzten runden Tisches zu diesem Thema mit Teilnehmern aus der Landesregierung und Umweltschützern. Und im Rahmen unserer Europa-Serie, wo wir europäische Themen aus regionalen deutschen Perspektiven beleuchten, haben wir Axel Voss im Wahlkampf beobachtet. Er ist derzeit sozusagen das Feindbild von Internetaktivisten. Über wachsende Politikverdrossenheit wurde in den letzten Wochen, in den letzten Monaten immer wieder mal diskutiert. In Bayern ist das zurzeit gar kein Thema, eher das Gegenteil ist der Fall. Ein Volksbegehren für den Bienenschutz bestimmt derzeit die Debatten im Freistaat. Herauskommen soll demnächst ein sogenanntes Bienenartenschutzgesetz. Heute gab es dazu die letzte Diskussionsrunde, einen runden Tisch mit Vertretern der Landesregierung und des Volksbegehrens, aber auch des Bauernverbands in Bayern. Tobias Krone hat das für uns verfolgt. Herr Krone, wie soll der Artenschutz denn in Bayern künftig aussehen?
Ja, dazu hat der runde Tisch heute 9 Schlussfolgerungen der Diskussion vorgestellt. Es wird zum Beispiel in Zukunft mehr wilde Uferbereiche in Bayern geben, die dann nicht mehr von den Landwirten wie jetzt genutzt werden. Da soll mehr staatliche Fläche als Bio-Anbaufläche genutzt werden und insgesamt will Alois Glück, der ehemalige CSU-Politiker im Landtag und Naturfreund, der Vermittler dieses runden Tisches, auch von dieser Philosophie der aufgeräumten Felder und Gärten wegkommen.
Wenn ich jetzt durch die Landschaft fahre, sehe ich viel aufmerksamer, wie viel Einheitsgrün wir haben, die ganzen öffentlichen Anlagen, an den Wegrändern, an vielen anderen Beispielen, wo ich sage, ausgeräumte Landschaft ist lebensarme Landschaft.
Ja, und hier ist klar, wer Wildbienen oder Wiesenvögel schützen will, muss zum Beispiel für viele blühende Blumen auf den Wiesen sorgen. Es könnte also in Zukunft in Bayerns Parks bunter und auch wilder aussehen.
Und ist das im Sinne der Umweltschützer bzw. derjenigen, die das Volksbegehren gestartet haben?
Auf jeden Fall. Es sind ja auch meist ihre eigenen Vorschläge, die hier aufgegriffen wurden. Und teilweise ist den Umweltschützern ja auch die Staatsregierung schon jetzt entgegengekommen. Zum Beispiel haben die Staatsforste angekündigt, mehrere tausend Hektar in den großen Waldflächen im Spessart, im Steigerwald oder in den Auen von Donau und Isar nicht mehr zu nutzen. Das hat Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogelschutz besonders gefreut.
Sie lesen es auf der Seite 13, das ist die Seite, die ich mir ausdrucken und einrahmen werde und bei mir ins Büro hängen werde. Das ist also etwas, denke ich, wirklich ganz Großartiges, wo die Fachgruppe ganz klar festgestellt hat, wir brauchen diese nutzungsfreien Schutzgebiete zum Schutz der biologischen Vielfalt.
Insgesamt ist die Stimmung bei den Initiatorinnen und Initiatoren des Volksbegehrens sehr gut.
Und was sagen die Landwirte?
Die sind, wie alle Beteiligten, muss man auch sagen, Alois Glück, dem Moderator, sehr dankbar dafür, dass er an diesem runden Tisch für eine sehr, sehr gute Gesprächsatmosphäre gesorgt hat. Die Fronten waren ja am Anfang sehr hart. Und der Bauernverband ist auch zufrieden, dass er gewisse Korrekturen in dieses künftige Gesetz einbringen konnte. Zum Beispiel beim Walzzeitpunkt, also nach der Schneeschmelze, fahren Bauern über ihre Wiesen mit der Walze, damit die Pflanzen besser wachsen. Damit machen sie aber auch potenziell Nester kaputt. Und deshalb haben die Naturschützer ein Walzverbot zu einem Termin im März gefordert. Und das konnten die Landwirte jetzt ein bisschen flexibler gestalten, weil im März in manchen Gegenden noch Schnee liegt. Aber klar, die Landwirte fordern jetzt vor allem mehr Geld. Denn zum Beispiel hat das heute auch die Bio-Bäuerin Monika Meyer aus dem Allgäu klargemacht.
Die zweischnittige Wiese würde vielleicht mehr Artenvielfalt möglich machen, aber sie würde ganz sicherlich meine Bio-Milchkuh nicht sinnvoll ernähren können. Meine Bio-Kuh oder jede andere Kuh ist aber die absolute Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Dauergrünland haben.
Also Monika Meyer sieht die Bauern als Leistungsträger des Naturschutzes und die bräuchten mehr Geld.
Und hat Bayern dieses Geld?
Ja, das ist eine wichtige Frage und es ist klar, also schnell wird sie nicht beantwortet werden. Die Regierung aus CSU und Freien Wählern, das muss man wissen, hat den Haushalt schon jetzt sehr, sehr stark strapaziert mit ihrem Regierungsprogramm, zum Beispiel nach Kita-Förderung und anderen Dingen. Das geht jetzt schon an die Rücklagen des Freistaates, die da sind, aber das wurde dann schon durchaus auch moniert. Und somit wird es spannend sein, wie Ministerpräsident Markus Söder im kommenden in den halben Jahr dieses große Projekt auch noch gestemmt bekommt. Denn es ist klar, es braucht mehr Stellen im Naturschutz und deutlich mehr Förderung für die Landwirte. Da waren sich heute alle einig.
Und vielleicht noch ganz kurz, wie geht es jetzt im Gesetzgebungsprozess weiter?
Ja, in der nächsten Woche schon soll es in den Landtag kommen und dann wird es natürlich debattiert werden, wird es in den Ausschüssen auch nochmal klar diskutiert werden. Für Bayern heißt das jetzt insgesamt, der Druck der Bevölkerung ist aufgenommen worden und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen für die direkte Demokratie im Freistaat.
Aus München live für uns Einschätzungen, Informationen von Tobias Krone. Danke sehr. Und wir bleiben im weitesten Sinn beim Thema Nachhaltigkeit. Das ist im Zuge des Klimawandels besonders stark für Küstenregionen ein wichtiges Thema. Aber natürlich dann auch für die Menschen, die quasi auf dem Wasser leben, also auf Inseln zum Beispiel. Helgoland ist ein solches Beispiel. Dort diskutieren seit gestern Fachleute über, beziehungsweise gestern diskutierten dort Fachleute über ein klimaneutrales Leben auf Inseln und Halligen. Und schon allein, um die eigene Existenz dauerhaft zu sichern. Jörn Schaar hat sich für uns dort umgehört.
Durch ihre exponierte Lage sind Inseln und Halligen den Folgen des Klimawandels besonders stark ausgesetzt. Der Innovationskoordinator der EU-Kommission Morsi brachte es in seinem Vortrag auf einen einfachen Satz zusammen. Wenn es auf dem Festland 5:12 ist, dann ist es auf den Inseln schon 5 nach. Helgolands Tourismusdirektor Lars Johansson beobachtet die Folge des Klimawandels mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Also ich meine, ein bisschen ketzerisch gesagt, das, was letztes Jahr passiert ist, hat uns touristisch hier natürlich geholfen, aber das ist natürlich nicht unser Ziel. Auch wir hatten letztes Jahr hier natürlich extreme Trockenheit und sind die ganzen Rasenflächen vertrocknet.
Und während die Sommer auf Helgoland und anderswo immer heißer und trocken werden, werden die Winterstürme immer stärker. Die Inseln sind dem besonders stark ausgesetzt, weil der Wind auf der offenen See nirgends gebremst wird. Mit entsprechenden Folgen auf dem Helgoländer Oberland und der Badeinsel Dünen.
Da trägt es uns regelmäßig auch eben die Dünen selbst ab, was ja den Schutz dieser Insel darstellt. Und bei der James-Grüss-Schule ist vorletztes Jahr bei einem heftigen Sturm eine komplette Außenfassade weggeflogen. Irgendwann vor ein paar Jahren auch schon mal mehr oder minder das ganze Dach. Und obwohl die letztendlich hier alle Häuser sehr, sehr sturmsicher auch gebaut sind, weil darauf müssen wir achten, ist es dann doch so, dass bei heftigen Stürmen hier teilweise erheblicher Schaden entsteht.
Tourismusdirektor Johansson sieht Chancen für den Klimaschutz vor allem im Inselverkehr. Auf der Insel selbst fahren schon seit Jahren fast ausschließlich Elektrofahrzeuge. Ausnahmen gibt es nur für Feuerwehr, Rettungsdienst und Baufahrzeuge. Weiteres Potenzial gäbe es bei den Schiffen.
Es gibt ja mittlerweile die LNG-Fähre MS Helgoland, die schon in die richtige Richtung geht. Wir bauen zurzeit ein Bird-Boot mit einem Elektromotor, wollen auch die Verbindung von Insel zur Düne mit einem Elektroboot, das ist zumindest Ziel, in naher Zukunft erreichen und arbeiten Hand in Hand mit allen möglichen Naturschutzorganisationen, um eben ja auch das Positive im Tourismus, nämlich eine richtig natürliche, schöne Insel zu erreichen, weiter aufrechtzuerhalten.
Ein weiterer Schritt zum Ziel der Gemeinde Helgoland, mittelfristig emissionsfrei zu werden. In einem letztlich doch nicht verabschiedeten Resolutionsentwurf haben die Insel von Landesregierungen, Bund und EU Erleichterungen etwa beim Stromkauf im großen Stil gefordert. Mit Strom aus regenerativen Energien, etwa aus den Windparks rund um die Inseln, könne man über Sektorenkopplung Wärme erzeugen. Aber die EEG-Umlage macht das im Augenblick noch unwirtschaftlich, sprich teuer. Beim schleswig-holsteinischen Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rolfs rennen die Inseln damit offene Türen ein.
Wir sind als Landesregierung schon länger unterwegs, über verschiedene Kanäle, Bundesrat, Fachkonferenzen dafür zu kämpfen, dass im Bereich der Regulierung der Energiepolitik etwas passiert. Und wir sind offen für sämtliche Initiativen, die es ermöglichen, im kleinen Raum neue Lösungen auszuprobieren. Und insofern sind wir auch gerne bereit, die Insel zu unterstützen, bei ihrem Weg interessante Klimaprojekte zu realisieren.
Die umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Lisa Badum, wird konkreter. Sie sagt, im Augenblick werde noch viel Öl auf die Inseln transportiert. Absurd sei, dass Energie aus Öl für die Inseln häufig noch günstiger sei als regenerative Energien.
Ich nehme mit, dass klimaschädliches Öl teurer sein muss als erneuerbarer Strom. Und da können wir ganz einfach die Abgaben anpassen. Und die Bundesregierung muss endlich eine CO2-Steuer einführen. Und das ist die Forderung der Inseln, das ist die Forderung der Umweltbewegung, Fridays for Future, Scientists for Future, Unternehmen, Bund deutscher Industrie. Und wir würden alle davon profitieren.
Die Organisatoren der Deutschen Inselkonferenz haben sich am Ende dagegen entschieden, eine gemeinsame Resolution zu veröffentlichen. Der Gastgeber, Helgolands Bürgermeister Jörg Singer, sagte, das sei angesichts der Beteiligung doch nicht angebracht gewesen.
Der wesentliche Grund ist, weil wir uns natürlich als Inseln, die jetzt hier waren, das waren 18 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, natürlich das Momentum aller Inseln wünschen würden. Und es waren von der Ostsee leider keine Vertreter da, die angemeldet waren, sind nicht gekommen. Und wir wollen kein Papier machen oder keine Resolution fassen, die nicht auf einer breiten Grundlage ist. Aber nichtsdestotrotz werden jetzt Workshops planen und werden die Punkte, die in der Resolution, das sind im Wesentlichen 7 wichtige, weiter erarbeiten. Und ich denke, wenn wir uns im nächsten Jahr treffen, dann werden mehr Bürgermeisterinnen hier sein und dann werden wir die Resolution unterschreiben.
Insgesamt sei die Konferenz ein großer Erfolg gewesen, so Singer. Die 120 Teilnehmer hätten gute Impulse aus den Vorträgen mitnehmen können. Die zweite deutsche Inselkonferenz werde wohl im April 2020 stattfinden. Derzeit ist aber noch offen, auf welcher deutschen Insel.
Über die erste deutsche Inselkonferenz auf Helgoland berichtete für uns Jörn Schaar.
Auf den Spuren der EU in Deutschland.
Die Diskussion um Freiheit im Internet ist zu einem zentralen Thema des EU-Wahlkampfs geworden. In erster Linie sind sogenannte Upload-Filter im Fokus, also eine Software, die Dateien während des Hochladens im Netz prüft und eventuell abweist. Das sehen viele als Einschränkung, als mögliche Einschränkung der Internetfreiheit. Nach der Urheberrechtsreform der EU könnten diese Upload-Filter nun flächendeckend kommen. Die Befürworter der Reform weisen auf Vorteile für Urheber wie etwa Autoren hin. Und zu diesen Befürwortern gehört der CDU-Politiker Axel Voss, der sich seit Wochen immer öfter Anfeindungen ausgesetzt sieht. Moritz Küpper hat ihn im Wahlkampf beobachtet.
Hier muss Axel Voss nichts befürchten. Ein Restaurant im Kölner Stadtteil Lindenthal, ein bürgerliches Viertel, eine CDU-Hochburg. Voss, 56 Jahre alt, Jurist. Seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments, ist zu einer Wahlkampfveranstaltung gekommen. Trotz eines plötzlich einsetzenden Starkregens, trotz Osterferien und trotz großer Konkurrenz an dem Abend durch das DFB-Pokal-Halbfinale sind fast 50 Menschen gekommen. Vor allem CDU-Mitglieder sitzen hinter ihren Weingläsern, Kölschstangen oder Apfelsaftgläsern. Die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2, die Sorge um die Abschaffung des Bargelds, die Energieversorgung, aber auch eine weitere EU-Erweiterung, das sind die Fragen der Gäste. Doch Voss selbst hat auch noch ein Thema.
Jetzt regen sich alle über sogenannte Upload-Filter auf, die eigentlich gar nicht mal im Text stehen.
Die Diskussion um die sogenannten Upload-Filter, die mittlerweile beschlossene Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, wie es offiziell heißt, wurde in den letzten Monaten zu einem Kampf um die Freiheit des Netzes umgedeutet, war das wohl umstrittenste Gesetz der ausgehenden Legislaturperiode des EU-Parlaments. Und Voss, der zuständige Berichterstatter, wurde für viele Gegner der Reform zu einer Hassfigur, bekam sogar Morddrohungen.
Also bei jeder Podiumsdiskussion, die ich bislang mitmache und auch bei dem Vandalismus an den Plakaten, stelle ich schon fest, dass hier auch dieses Urheberrecht, Artikel 13 oder jetzt eben 17, durchaus noch eine Rolle spielt.
Nicht so im bürgerlichen Köln-Lindenthal. Gut 2 Stunden hat Voss mit seinen Parteifreunden diskutiert, steht nun neben der Besteckausgabe des Restaurants. Eigentlich plätschert der Europawahlkampf bisher eher unaufgeregt vor sich hin. Osterferien, der Wahltermin noch fast einen Monat hin. Doch die Person Voss polarisiert. In Köln beispielsweise wurden zu Wochenbeginn eine 2-stellige Zahl von CDU-Wahlplakaten entfernt oder besprüht. Die Täter verpassten Voss in schwarzer Farbe ein Anarchisten-A und den Slogan »Nie mehr CDU«.
Es ist schwierig, ich versuche das insbesondere nicht zu sehr an mich ranzulassen. Ich versuche auch der Familie nicht alles zu erzählen, was dort vorkommt oder was dort geschrieben wird.
Ursprünglich hatte Voss gedacht, spiele das Thema im Wahlkampf keine Rolle mehr. Doch weil die Abstimmung sich immer weiter verzögerte, rückte das Thema immer mehr an den Wahltermin heran.
Es ist schon schwierig, weil es ja eigentlich um eine Sachfrage geht, die aber so hochemotional darauf reagiert wird, wo Sie ganz zu Recht sagen, da sind Grenzen überschritten. Es gibt eine Verrohung in diesem ganzen Zusammenleben oder auch Diskutieren. Der politische Diskurs als solches findet nur wenig statt.
Voss weiß, dass auch Anzeigen in dem Fall fast immer ins Leere laufen. Die Schlacht um das Urheberrecht, wie Voss die Diskussion nannte, sie ist also nun in den Wahlkampf geschwappt.
Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass diese Anonymität aus dem Internet, wo man durchaus mal Sachen von sich gibt, die man vielleicht so im realen Leben gar nicht sonst sagen würde, dass das aber hinsichtlich der Plakate irgendwie sich schon so überträgt, anscheinend in das reale Leben. Ist traurig, muss auch nicht sein, wird auch der Sache überhaupt nicht gerecht. Aber es ist leider im Moment Realität.
Es hat schon Aggressivität angenommen.
Auch Felix Spehl, 21 Jahre, Jurastudent und Kreisvorsitzender der Jungen Union Köln, ist an diesem Abend gekommen, hat Voss zugehört. Doch wie ist das für Wahlkämpfer, gerade auch für die Jungen, das Gesicht der Upload-Filter-Debatte als eigenen Kandidaten zu haben?
Also es gibt natürlich bei uns welche, die sagen, das mit den Upload-Filtern ist ein großes Thema für mich. Aber es geht ja hier in NRW, ist ja vor allem, aber in ganz Deutschland ist es ja vor allem eine Wahl für oder gegen Europa. Und wir haben ja Landeslistenprinzip, das heißt, wir haben ja auch keinen direkten Wahlkreiskandidaten. Axel Voss ist unser Kandidat, aber es geht natürlich auch bei den Leuten, die sagen, wir haben ja ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema Uploadfilter. Sie sehen trotzdem ein, dass das Thema Europa, die EVP, so ein großes Thema ist, dass sie sagen, ich mache trotzdem Wahlkampf für Axel Voss.
Wer sich in den vergangenen Wochen und Monaten in der Kölner, aber auch der NRW-CDU umgehört hat, bekommt dennoch hier und da zu hören, dass es ein Problem im Wahlkampf ist. Das weiß natürlich auch der Kandidat. Doch Voss fühlt sich weiterhin unterstützt.
Bei den jungen Menschen gibt es durchaus, die etwas da kritisch mit dieser Frage umgehen, nicht alles vielleicht verstanden haben oder da nochmal nachfragen. Aber grundsätzlich ist auch da eigentlich der Zusammenhalt zu spüren. Und deshalb gehen wir da jetzt auch als Gesamt-CDU, ob jetzt junge Teile, alte Teile sozusagen, davon gehen wir gesamt auch in diesen Wahlkampf rein.
Und alles hat ja auch immer 2 Seiten. Voss, noch immer neben dem Besteck stehend, lacht, wenn auch etwas gequält.
Ich kann im Moment in der Tat sagen, glaube ich, was die Bekanntheit betrifft, wenn man es jetzt etwas auf die Spitze treibt, der weltbekannteste Europapolitiker zurzeit zu sein.
Das war der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss im Beitrag von Moritz Köpper im Rahmen unserer Europaserie, die Sie dann auch gebündelt nochmal auf unserer Website deutschlandfunk.de finden. Und das war's mit Deutschland heute, für diesen Freitag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.